Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir stellen uns unter Gottes Wort, das am heutigen drittletzten Sonntag des Kirchenjahres gepredigt werden soll, aufgezeichnet im ersten Thessalonicher Brief des Apostels Paulus. Paulus schreibt: Von den Zeiten aber und Stunden, Brüder und Schwestern, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen einer schwangeren Frau, und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Herr, komm du zu uns in deinem Wort. Gib, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte wird, dass es uns zeigt, welchen Weg wir gehen dürfen. Amen. Liebe Gemeinde, Hand aufs Herz. Glauben wir, dass der Tag des Herrn so nah ist, dass er uns heute Morgen unmittelbar angeht? Glauben wir, dass der Tag, an dem Jesus Christus kommt, über uns kommt, unerwartet wie ein Dieb in der Nacht, der unsere Wohnung heimsucht? Glauben wir, dass das Leben, unser Leben, das Leben überhaupt, so wie wir es kennen, jederzeit abrupt und plötzlich zu Ende gehen kann, dass wir uns das Ende, und das heißt ja hier das Ende der Welt, wie sie uns vertraut ist, dass uns dieses Ende überfällt, wie die Wehen eine schwangere Frau? Ja, glauben wir kurz gesagt, dass die Zukunft Jesu Christi tatsächlich so nah ist, dass es nun wahrhaftig Zeit ist, wach zu werden, um hellwach und ganz bewusst dem zu begegnen, der nicht nur kommen wird, sondern der kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Das jedenfalls haben wir eben zusammen gebetet in unserem Bekenntnis. Ich glaube an Jesus Christus, auferstanden von den Toten. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er wird kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So beten wir es in jedem Gottesdienst. Und so haben schon unsere Eltern gebetet und unsere Großeltern und deren Eltern und so fort. Er wird kommen. Wir sprechen von der Zukunft, seit Generationen. Und seit Generationen scheinen wir uns dieser Zukunft keinen Deut zu nähern. Sie scheint so fern wie eh und je. Und was so fern wie eh und je scheint, was sozusagen hinter unserem Erwartungshorizont liegt, ganz am Rande der Zeit, das geht uns streng genommen eigentlich nichts an. Es kommt irgendwann, aber nicht jetzt. Dass Jesus Christus zu Rechten Gottes sitzt, das lassen wir uns gefallen, aber sein Kommen irgendwann in ferner Zukunft, das betrifft uns irgendwie nicht wirklich, zu weit weg. Wir sind schließlich mit den Dingen beschäftigt, die uns auf den Nägeln brennen, mit eigenen Problemen, mit der Umwelt, mit unserer Gesundheit zumal zurzeit. Also mit dem, was uns wirklich unmittelbar angeht, das beschäftigt uns. Oder zumindest glauben wir es, dass uns das zu beschäftigen hat, was uns unmittelbar angeht. Unmittelbar. Unmittelbar, so glaubt der Apostel, unmittelbar geht uns in erster Linie der Tag des Herrn an. Eine kühne Behauptung. Und das völlig unabhängig davon, wann immer er kommt. Allein, dass er kommt, sagt der Apostel, allein, dass er kommt, verändert unsere Gegenwart. Wann immer er kommt, er wirkt schon jetzt hinein in unser gegenwärtiges Leben. Denn der Tag des Herrn ist zugleich der Tag des jüngsten Gerichts. Dieser Tag steht für Paulus nicht am Rande der Zeit, nicht irgendwann, so unendlich weit weg, dass es nur noch nicht mal wie ein Punkt am Horizont zu erkennen ist, sondern Paulus sieht, dass dieser Tag des Herrn uns auf eigentümliche, geheimnisvolle Weise gegenwärtig ist. Es ist da ein wenig wie mit der Ewigkeit Gottes. Wir sprechen von der Ewigkeit. Aber diese Ewigkeit läuft gleichsam parallel zu unserer Zeit. Sie ist, wie ein koptischer Theologe einmal gesagt hat, so nah, dass wir von ihr nur wie durch ein Eihäutchen getrennt sind. Unsere chronologische Zeitvorstellung wird hier durchbrochen. Der Tag des jüngsten Gerichts, uns parallel, das klingt bedrohlich. Und es ist geeignet, schlechtes Gewissen zu machen. Wer weiß schon, was dann am jüngsten Tag alles ans Licht kommt, an verborgenen Dingen, Dingen, die uns selber verborgen sind. Und so wurde dieser jüngste Tag ja auch immer wieder in der Geschichte der Christenheit gedeutet. So wurde er gemalt, so wurde er ausgemalt. Ein Tag, wo man gesagt bekommt, sieh dich vor, denk dran, am Ende wird abgerechnet. Wir werden allerdings die Freude, die sich mit der Erwartung des Tages der Herrn und in dem Lied, das wir vorhin gesungen haben, hat sich's ja auch ein wenig gespiegelt. Wir werden die Freude, die sich mit der Erwartung des Tages der Herrn im ganzen Neuen Testament verbindet, nicht verstehen können, wenn wir den Tag des Herrn als endzeitliche, ultimative Drohung verstehen, wenn dieser Tag im Grunde genommen nur noch geeignet ist, Ängste zu potenzieren, die ohnehin vorhanden sind in unserem Leben. Nein, der Tag Jesu Christi, das ist die Zuwendung Gottes in Liebe zu uns. Deshalb freut euch auf diesen Tag. Die Zuwendung der Liebe Gottes ist denkbar ungeeignet für irgendwelche Drohungen und denkbar ungeeignet, ein schlechtes Gewissen zu machen. Fragen wir uns doch mal umgekehrt einen Augenblick. Was wäre, wenn der Tag des Herrn nicht käme? Was wäre, wenn er ausbliebe? Wäre dann nicht Hegel, der große deutsche Philosoph, im Recht, der gesagt hat, unter diesem Gesichtspunkt ist die Weltgeschichte selber das Weltgericht. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht, wenn der Tag des Herrn ausfällt. Und das wäre ganz und gar trostlos. Denn wenn die Weltgeschichte wirklich schon das Weltgericht wäre, dann würde das bedeuten, dass die Sieger der Weltgeschichte tatsächlich über die von ihnen Unterdrückten in alle Zeit und Ewigkeit triumphieren würden und die himmelschreienden Ungerechtigkeiten in unserer Welt, sie hätten das letzte Wort. Dann, liebe Gemeinde, wenn der Tag des Herrn ausfiele, liefe nicht nur der Sinn der Weltgeschichte, dann liefe auch der Sinn unserer persönlichen Lebensgeschichte nur darauf hinaus, sich rücksichtslos durchzusetzen. Denn allein der Erfolg würde uns ins Recht setzen. Wenn das jüngste Gericht, wenn der Tag des Herrn ausfiele, wäre das nicht der schreckliche Ausdruck göttlicher Gleichgültigkeit uns gegenüber? Vor allem denen gegenüber, denen die Geschichte, auch ihre eigene Lebensgeschichte, übel mitgespielt hat. Wir verstehen dann, dass der Theologe Eberhard Jüngel das jüngste Gericht, ausgerechnet das jüngste Gericht, einen Akt der Gnade nennen konnte. Einen Akt der Gnade, in dem Jesus Christus, kein anderer, uns als Richter gegenüberstellt, steht. Der, der für unsere Schuld am Kreuz sein Leben gelassen hat. Ja, der Tag des Herrn, der ist nicht dazu geeignet, Angst zu machen. Das überlassen wir den säkularen Apokalyptikern, die dieses Geschäft auch heute wieder mit großer Hingabe besorgen. Der Tag des Herrn, der soll Klarheit bringen. Für uns heilsame, liebevolle, tröstliche Klarheit. Alles Zwielicht unserer Existenz wird dann durchstrahlt von dieser Klarheit. Kein Wunder, dass Paulus wenige Zeilen später nach Thessaloniki schreibt, seid alle Zeit fröhlich. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid alle Zeit fröhlich. Das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Und es ist keine Marotte des Apostels, immer wieder auf das Kommen Jesu Christi hinzuweisen, sondern es ist seine hocherfreuliche Gewissheit. Und diese hocherfreuliche Gewissheit ist für ihn die Grundlage seiner apostolischen Arbeit. Und bei Licht betrachtet ist dies die Grundlage für jede kirchliche, diakonische Arbeit überhaupt. Brüder und Schwestern, erinnert uns, ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommt. Und gleich zu Beginn seines Briefes, im ersten Kapitel, hat er schon daran erinnert, dass der Glaube an Gott eben auch heißt, wörtlich zu warten auf seinen Sohn Jesus Christus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Zu warten ist also Teil unseres Glaubens. Aber liebe Gemeinde, warten kann, das wissen wir eigentlich alle, ganz schön anstrengend sein. Und warten kann ermüdend sein. Und irgendwann kann einem das Warten einfach zu lang werden. Dann fangen wir an, des Wartens müde zu fragen, wann ist es denn endlich soweit? Wann dürfen wir denn mit dem großen Ereignis rechnen? Kommt es überhaupt noch? Die Christen in Thessaloniki jedenfalls haben angefangen zu fragen. Es ging ihnen im Grunde nicht anders als uns. Wir alle möchten gerne wissen, was uns erwartet und möglichst wann. Daran verdient heute eine ganze Industrie eine goldene Nase, die damit beschäftigt ist, Prognosen zu erstellen und Hochrechnungen anzustellen, um uns ein Bild von dem zu geben, was morgen und übermorgen, ja vielleicht sogar in 10 Jahren, auf uns zukommt oder uns droht. Ja, das ist faszinierend, dieser Blick in die Zukunft. Und wie gebannt schauen wir auf das, was uns vermeintlich erwartet. Es ist die Welt der Zahlen, in die wir da eintauchen. Durchaus ernüchternd, dass ein Risikoforscher darauf hinweist, wer die Vergangenheit auf die Zukunft hochrechnet, der wettet gegen überraschende und unwahrscheinliche Ereignisse. Nichts, liebe Gemeinde, nichts war so überraschend und unwahrscheinlich wie die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Denn der Ostermorgen fügt sich nicht ein in eine verrechenbare Wirklichkeit. Er unterbricht das Gefüge von Raum und Zeit, in dem wir doch so sicher uns bewegen. Was am Ostermorgen geschah, das war nichts anderes als der Anbruch des Tages des Herrn. Gleichsam die allerfrühste Dämmerung, in der das Licht noch kaum zu ahnen ist, in der die langen Schatten der Nacht noch dunkel uns umfangen. Diese Schatten und das trübe Zwielicht, mit dem die Welt unterwegs ist, unter dem sie ächzt und stöhnt und sich nach Klarheit sehnt. Aber eben der erste kleine Schein, damals am Ostermorgen, ist er in die Welt gedrungen. Ihr Christen, sagt Paulus, ihr Christen seid jetzt schon Kinder des Lichtes. Ihr seid nicht Kinder der Nacht, in der alle Katzen grau sind. Nein, ihr seid Kinder des Tages, der doch schon heraufzieht. Ja, das mag alles quälend langsam geschehen. Und wir werden nicht aufhören, immer wieder zu beten, dein Reich komme. Wir stimmen ein in die Sehnsucht der Christen seit Generationen. Und alle Zahlenspiele ändern daran nichts. Aber eins ist gewiss, dass Paulus uns hier sagt, ihr gehört schon in die Zukunft Gottes. Wohlgemerkt, nicht der Spruch, uns gehört die Zukunft. Mit solchen Sätzen kann man sich wunderbar selbst berauschen. Generationen haben sich daran berauscht, dass mit ihnen die neue Zeit marschiert ist. Nüchtern und bei Licht betrachtet bleibt es dabei. Unsere Zukunft gehört Jesus Christus. Und bei ihm ist sie in allerbesten Händen. Ihr wisst, der Tag des Herrn kommt. Und der Tag des Herrn, das ist ja der Tag der Ankunft Gottes bei uns. Weltuntergangsszenarien gehören in die Zone des Zwielichts und nicht in den Tag des Herrn. Nüchternheit, wache Nüchternheit und nicht schläfrige Gleichgültigkeit oder gar müde Resignation zeichnen uns als Kinder des Lichts aus. Man stelle sich das vor. Das mutet uns Paulus zu, das glaubt er, dass uns das gelingt, dass wir nüchtern und gelassen, voller Vertrauen auf das Kommen des Herrn, unseren Lebensweg gehen können. Jederzeit bereit, uns von seiner Liebe überraschen zu lassen. Und wer bereit ist, sich von Gottes Liebe überraschen zu lassen, der kann, ja, der wird gar nicht anders können, als das Leben anderer liebevoll zu erhellen. Nicht rechthaberisch im Umgang, sondern liebevoll miteinander umzugehen. Wir stehen doch alle im Licht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Und nichts, liebe Gemeinde, kann so erhellend sein, wie ein versöhnliches, wie ein tröstliches, wie ein ermutigendes Wort. Wagen wir es. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.